ARD.
Nach dem Ampelaus, wie viel Stillstand kann sich Deutschland leisten? Das fragen wir zwei, die heute noch Gegner, aber morgen, wer weiß, schon politische Verbündete sein müssen. Den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Außerdem freue ich mich auf Kerstin Münstermann aus der Chefredaktion der Rheinischen Post. Willkommen Ihnen zu Hause und herzlich willkommen auch hier im Studio. Schönen guten Abend. So, herzlich willkommen Ihnen dreien, Herr Söder, Herr Klingbeil. Der Wahlkampf hat gewonnen. Ich nehme an, wir werden heute Abend sehr viel scharfe Abgrenzung von Ihnen beiden hören, womöglich auch Beschimpfung. Deswegen wollen wir genau mit dem Gegenteil beginnen, nämlich mit der Frage, was schätzen Sie aneinander, Herr Söder? Sie finden Lars Klingbeil toll, weil?
Ich finde es sehr okay, dass er Bayern-Fan ist. Ja. Also er ist regelmäßig beim FC Bayern. Und ich fand auch nicht schlecht, wir waren beide bei Inas Nacht dieses Jahr. Und er hat gut Gitarre gespielt. Ich habe mäßig gesungen. Und wer weiß, man weiß ja nie, was nach der nächsten Bundestagswahl ist. Vielleicht müssen wir dann irgendwie so einen neuen Blues zusammenkriegen.
Er kann gut Gitarre spielen, dafür können Sie gut zu ABBA tanzen. Werden Sie etwa in diesem Wahlkampf auch wieder tanzen?
Nee. Also das ist jetzt unwahrscheinlich, dass ich tanze. Aber vielleicht andere zum Tanzen bringen.
Schauen wir mal. Herr Klingbeil, was schätzen Sie an Herrn Söder?
Also der FC Bayern wäre mir jetzt auch eingefallen. Ich bin ja ein bisschen neidisch, obwohl er ja gar nicht Fan von Bayern München ist, sondern vom Nürnberg, dass er da sehr häufig in der Allianz Arena sein darf. Und manchmal bin ich auch da und wir sehen uns. Also das schätze ich schon, wenn man dann gemeinsam für die Roten anfeuert. Ansonsten, mein Team sagt ja mal, ich soll mehr TikTok machen und mir Markus Söder als Vorbild nehmen und das Essen posten. Also wenn ich das bayerische Essen sehe, dann bin ich immer schon sehr neidisch und schätze, dass man als Politiker da auch ein bisschen Spaß mal in die sozialen Netzwerke bringt.
Die Bayern waren letztes Jahr auf Platz 3, liegen jetzt vorne. Ist das ein Omen für irgendwas?
Ja, ich finde das immer gut, wenn die Roten vorne sind.
Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich keine größeren Gegensätze als die SPD und den FC Bayern München. Mm. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Also wenn
bei beiden ist immer was los.
Das wäre jetzt ein spannendes Thema für heute Abend.
Genau. Aber wir wollen über Politik reden. Und ja, das ist auch etwas, was Sie, glaube ich, einander nicht neiden müssen. Denn das können Sie beide. Sie können beide Wahlkämpfen. Wir haben das Glück, heute hier mit einem Mann zu sitzen, der als der Architekt des Wunders von 2021 gilt, weil sie es geschafft haben, den damaligen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz von 15% auf 26% zu hieven. Wie sieht das Wunder in den kommenden Wochen aus?
Also erstmal finde ich, es ist gut, dass wir jetzt eine Klarheit in der Regierung haben. Ist ja auch jetzt deutlich geworden, warum Olaf Scholz diesen Schritt gehen musste, Christian Lindner zu entlassen. Und ich finde, das war die richtige Entscheidung. Es ist gut, dass wir nach 5 Tagen so einem unwürdigen Spektakel über den Wahltermin jetzt auch eine Klarheit haben, wann gewählt wird und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und jetzt wird der Fokus ja gerichtet nicht mehr auf die Frage, was war da in den letzten Jahren, sondern wer hat welche Ideen für die Zukunft. Und da gibt es zwischen Friedrich Merz auf der einen Seite und Olaf Scholz auf der anderen schon deutliche Unterschiede im Charakter, auch im Impuls, in der Frage, wer hat welche Erfahrung, aber auch wer steht wofür. Ich meine, Friedrich Merz hat hier in der Sendung gesagt, für ihn sind die Leistungsträger dieser Gesellschaft, das sind die Besserverdienenden, das obere 1%. Mhm. Und für uns als SPD und Olaf Scholz vorneweg sind das die Pflegekräfte, die Erzieherinnen, diejenigen, die im Handwerk arbeiten, diejenigen, die dieses Land am Laufen halten. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze in der Politik. Und diese Unterschiede jetzt rauszuarbeiten in den nächsten 3 Monaten, darum wird es gehen und das ist dann auch der Weg, wie die SPD wieder stärker wird.
Obere 1% hat er hier, glaube ich, nicht gesagt, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen. Aber bevor wir uns die Unterschiede genau angucken, möchte ich natürlich noch mal Ihre Beziehung an der Stelle herausstellen, weil im Grunde sitzt neben Ihnen der Mann, der damals 21 der beste Wahlkämpfer war, weil er den eigenen Kanzlerkandidaten der Union zerrupft hat. Werden Sie diesen Gefallen der SPD dieses Mal wieder tun?
Also das habe ich ja ab und zu gelesen, das ist auch so das Narrativ des Betreffenden gewesen, dass andere schuld waren am Ergebnis. Mhm. In einer Hinsicht bin ich schuld, weil ich glaube, wenn ich damals angetreten wäre, wäre das vielleicht anders ausgegangen. 2021 und Deutschland hätte sich vielleicht manches ersparen können, aber auch das ist Geschichte. Ich finde allerdings, weil Herr Klingbeil das jetzt auch sagt, jetzt schauen wir nach vorne und schauen nicht dran, was war. Also sorry, wir haben ein halbes Jahr totales Sichtum einer Regierung erlebt, die nicht regierungsfähig war. Wir haben eine Rezession im zweiten Jahr in Folge. Unser Land ist einfach nicht mehr richtig in Ordnung. Wir spüren das, welche Probleme wir haben. Und genau diejenigen, und das ist das, was mich im Moment echt so ein bisschen beschwert und auch an dem Ampel ausgeärgert hat, genau die drei, die diese Regierung gebildet haben, Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, zerstreiten sich, führen einen öffentlichen Rosenkrieg vor. Und alle drei sagen dann aber genau wieder, jetzt ist genau der Grund, warum wir wieder die Verantwortung haben sollen. Es ist ungefähr im Fußball zu bleiben, wenn der Trainer vom VfL Bochum hinterher sagt, jetzt möchte ich zu Real Madrid. Das ist doch völlig absurd. Ich finde, Abgang mit Würde ist das eine, gut für die Demokratie, neue Leute, egal wer kommt. Aber das, was da jetzt die letzten Monate passiert ist und auch noch die Art und Weise der Streit um den Wahltermin, war unwürdig für die Demokratie, schlecht fürs Land und das muss sich ändern.
Weshalb wir sofort die Frage an Lars Klingbeil richten, ist und bleibt Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD?
Also das haben jetzt alle, die in der SPD in der Spitze Verantwortung tragen, deutlich gesagt. Ich habe das gesagt, meine Co-Vorsitzende Saskia Esken, Rolf Mützenich, der Generalsekretär, die Ministerpräsidentin.
Nimmt ein Grummeln wahr. Also er nimmt ein Grummeln wahr. Also jetzt gibt es aus dem Grummeln inzwischen, das können Sie nicht leugnen, eine große Debatte. Also sie wird immer lauter.
Würde ich ja lügen, wenn ich sage, natürlich gibt es diese Debatte. Und ich sehe auch, dass einzelne Abgeordnete sich äußern. Und ich sage mal, die am Ende den Vorschlag auch für den Parteivorstand machen, die auf den Parteitag am 11. Januar gehen und sagen, das ist das, was wir im Parteivorstand vorgeschlagen haben. Das sind die, die sich geäußert haben. Die haben sich klar geäußert und wir sind da auch deutlich, wir wollen mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gehen.
Wollen Sie die Debatte bis zum Parteitag führen oder wollen Sie sie beenden?
Auf dem Parteitag wird sie endgültig entschieden, aber natürlich wird es vorher auch im Vorstand, im Präsidium wird es Beschlüsse geben. Nur ich sage Ihnen auch, wir wissen jetzt seit ein paar Tagen, wann der Tag ist, an dem gewählt wird. Und jetzt wollen wir die Strategie noch austüfteln. Es geht ja auch darum, dass man sich in Wahlkämpfen manchmal gegenseitig überrascht. Und also nicht in der Person, sondern wann man Dinge tut. Und deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit, um das alles auch durchzuplanen. Und das ist ja meine Verantwortung als Parteivorsitzender, gemeinsam mit meiner Co-Vorsitzenden auch, dass wir da die richtigen Schritte nacheinander gehen. Das tun wir, das werden wir auch tun und wir wissen auch um diese Verantwortung, die wir tragen.
Aber wann würde ganz die öffentliche Debatte ja schon austreten können?
So, wann wird der Vorstand das beschließen?
Ich glaube nicht, dass, also erstmal die SPD immer Debatten, auch im Personal sind immer Debatten und ich glaube nicht, dass man mit einem Parteivorstandsbeschluss in den letzten Tagen, wo so viel Aufregung war, das einfach hätte tottreten können. Also es geht schon um eine Klarheit in der Sache. Es geht um einen Weg, den wir jetzt bis zum Bundesparteitag gehen. Und da haben wir schon eine Idee, aber das breite ich jetzt nicht in Sendungen aus, sondern das werden wir dann in den nächsten Tagen intern besprechen und auch klären.
Frau Münzermann, schadet die SPD Olaf Scholz nicht massiv, wenn sie das nicht schnellstens aus der Welt schaffen, diese Debatte?
Naja, die Debatte ist da, das haben Sie gesagt. Und mit jedem Tag, der vergeht, werden sich weitere Personen äußern. Noch sind es Leute aus der zweiten und dritten Reihe. Aber in Ortsverbänden, überall sind Kameras und überall äußert sich Unmut. Und jetzt haben wir Herrn Pistorius heute ja auch gehört. Und der sagt ja auch nicht, ich stehe nicht zur Verfügung, sondern der sagt, die Frage stellt sich gerade nicht. Und auch Olaf Scholz ist heute nach Rio zu G20 abgeflogen. Und ich finde, er wirkt fast ein wenig defensiv mittlerweile. Also ich glaube schon, dass ihm ein Parteivotum, was es von Ihnen gibt, der Spitze gibt, den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gibt, aber klar machen würde, hey, wir wollen dich wirklich. Und das wäre schon ganz gut gewesen, wenn das klare Signal gekommen wäre. Weil ich glaube, in den Wochen jetzt gibt es für Olaf Scholz erstmal nichts zu gewinnen, wenn das so erodiert. Dass es keinen Putsch geben wird, das glaube ich auch. Mhm. Also Boris Pistorius ist ja in seinem Kabinett auch, der ist immer noch Verteidigungsminister. Mhm. Olaf Scholz ist amtierender Kanzler. Kann mir nicht kein Szenario vorstellen, wo Pistorius sagt, du musst weg. Aber man zermürbt natürlich auch Menschen, wenn man immer wieder an ihrer Autorität kratzt.
Aber Frau Münzermann, ich glaube, sowohl ich als auch Saskia Esken als auch Rolf Mützenich müssen nicht nachweisen, dass wir wirklich loyal zum Bundeskanzler stehen. Und vielleicht ist das eine Situation, die es in der SPD noch gar nicht so häufig gegeben hat, dass es eine so geschlossene Team-Performance auch gab an der Spitze. Aber wann wir Entscheidungen treffen und wie wir sie treffen und wann sie bekannt gegeben werden, das entscheiden schon wir an der Spitze. Und das lassen wir uns auch von der Öffentlichkeit nicht aufdrücken. Wir haben einen Plan. Wir haben eine Idee, wie wir diesen Wahlkampf gewinnen wollen. Es geht um eine Richtungsentscheidung und dafür gehen wir die Schritte jetzt. Und dann gehen wir in die Auseinandersetzung geschlossen. Und das ist meine Hauptaufgabe als Parteivorsitzender, jetzt für Geschlossenheit in der SPD zu sorgen. Und da habe ich auch eine Vorstellung, wie das gelingt.
Verstehen Sie denn das Grummeln in der SPD?
Wir sind in Umfragen da, wo wir nicht sein wollen. Und wir haben jetzt 3 Jahre in der Regierungen der Ampel hinter uns, die ja auch nicht gut waren an vielen Stellen. Ich finde, die erste Zeit war gut mit der Krisenbewältigung. Da haben wir vieles auch mit den Ländern gemeinsam auf den Weg gebracht. Aber danach gab es elenden Streit. Ich habe ja häufig genug auch öffentlich markiert, dass der mich genervt hat und dass ich mir das anders wünsche. Und natürlich überträgt sich diese Unzufriedenheit auch auf die SPD, auch auf den Bundeskanzler. Und ich meine, das ist ja nun mit diesen Plänen der FDP mit der Überschrift D-Day, man muss sich das ja auf der Zunge wirklich zergehen lassen, was die FDP da geplant hat. Also nicht, wir bereiten unterschiedliche Szenarien vor, sondern wir provozieren den Rauswurf aus der Regierung und man verhöhnt eigentlich die Demokratie und auch die Menschen in diesem Land. Und natürlich hat der Kanzler durch das immer wieder Ringen nach Kompromissen auch Reputation eingebüßt, das sagt er ja auch. Und da müssen wir jetzt gemeinsam uns rauskämpfen. Und das ist die Verantwortung, die wir auch als Spitze tragen.
Aber der ist als Regierungschef gescheitert. Also das ist ja auch kein Spinning der anderen, sondern er hat es nicht geschafft, eine Koalition beisammen zu halten und ist jetzt international auch geschwächt. Also er reißt
zu G20. Aber weil wir auch sehen, dass eine FDP es probiert hat, über Monate diese Regierung scheitern zu lassen.
Ich glaube, das stimmt wahrscheinlich auch, dass da alle beteiligt waren. Das stimmt schon. Aber natürlich trägt ein Kanzler die Hauptverantwortung. Und der wenn man das mal anschaut, es geht ja wirklich in der Tat seit Monaten so. Seit Monaten ist es eine Selbstbeschäftigung dieser Koalition. Man hat ja für gar nichts anderes Zeit. Man kann nicht auf internationale Herausforderungen mehr reagieren de facto. War am Anfang besser, da haben Sie recht. Aber das ist dann Stück für Stück eingeschliffen. Da gab es auch von den unterschiedlichen Partnern sehr ideologische Fragen. Die Grünen sind dann mit der Kernenergieentscheidung, haben sie wieder zurückentwickelt, obwohl sie am Anfang offener waren, weniger ideologisch. Und es geht jetzt seit Monaten hin und her. Und ich meine, Olaf Scholz hat es auch in der ganzen Zeit, und es ist so mein Kernvorwurf eigentlich, nie geschafft, den Deutschen zu erklären, was er will, wohin er will, warum er das tut. Er hat die Deutschen häufig völlig allein gelassen in diesen schweren Zeiten. Und ich finde, ich habe ihn als Finanzminister kennengelernt, ja damals in der Koalition, sehr versiert, sehr, sehr kompetent auch. Aber das ist alles ziemlich verloren gegangen. Und ich finde, in einer solchen Situation, wenn eine Regierung scheitert, und ich fand auch übrigens den Abgang sehr unwürdig. Also erstmal am Tag, wo Trump gewählt wird, fand ich den Tag denkbar ungeeignet, aber okay. Der Stil, also wenn Olaf Scholz immer so ein bisschen ein Haut drauf wäre, aber er ist ja eher, sagen wir mal so...
Was Bayerisches.
Ja, klar, also er ist ja eher so das Sedierende, also eher das... Sehr
das
ist
bei Ihnen in Bayern ganz anders.
Das ist ein anderes Temperament.
Das will ich gar nicht sagen.
Das ist ein anderes Temperament. Das mag sein. Aber wissen Sie, die Art und Weise des Auftretens dann auch gegenüber Lindner, da kann man sich ärgern. Das fand ich einfach nicht kanzlerlike. Und was ich dann noch alberner fand, diese vier Tage, also 15. Januar, basta. Dann kommen die Fraktionsvorsitzenden ins Spiel und am Schluss war es dann egal. Ich fand, das war ein unwürdiges Schauspiel und hat der Demokratie nicht
genutzt. Jetzt haben Sie Ihre Beschimpfungsarie, sind Sie losgeworden? Ich hatte das wahrscheinlich schon angekündigt.
Das hat nichts mit einer Beschimpfung zu tun, wenn man einen Sachverhalt und
aber
seine Meinung sagt.
Aus dieser verlorenen Reputation, die Sie ja nicht nur allein konstatieren, resultiert
ich glaube, 90% der Bevölkerung sind
neue Debatte, auch um den Kanzlerkandidaten der SPD. Und ich erinnere mich, dass Friedrich Merz über Boris Pistorius gesagt hat, er wäre ein geeigneter Mann und ein guter Kanzlerkandidat für dieses Land. Sehen Sie das auch so?
Ich hätte jetzt keine Angst, wenn Herr Pistorius kandidiert.
Ja, er würde vielleicht Friedrich Merz mehr schwächen,
nicht,
weil
dass,
er will.
Ja, bei einem Ende entscheiden die Wähler und Wähler und das kann kein anderer vorhersagen. Ich glaube, dass die Menschen aber schon irgendwie ein ganz gutes Empfinden haben, dass sich was ändern muss in Deutschland. Ob es Herr Pistorius tun würde, weiß ich nicht. Aber das ist Sache jetzt der SPD. Da hat Herr Klingbeil echt recht, da mischen wir uns nicht ein. Wenn er sagt, wir haben in der Spitze absoluten Konsens, ja, Konsens schließt zwar Nonsens nicht aus, aber das ist Sache der SPD.
Wir wollen uns kurz die Umfragen ansehen. Die jüngste Umfrage kommt von Forsa vom Freitag. Da sagen 2/3 der Deutschen, dass der Verteidigungsminister der bessere Kanzlerkandidat wäre. Nur 18% unter den SPD-Anhängern, 27% sagen das über Olaf Scholz. Für Boris Pistorius stimmten 66 bzw. 67 unter den SPD-Anhängern. Frau Münstermann, wäre eine Auswechslung, so beliebt er ist, ein kluger Zug?
Das ist ja vor allem, glaube ich, eine Projektionsfläche jetzt, Boris Pistorius, aber auch, weil man mit Olaf Scholz so unzufrieden ist. Boris Pistorius ist Verteidigungsminister und hat diese Werte, das ist erstmal erstaunlich, weil er sagt auch Dinge, die man in Deutschland gar nicht so gerne hört. Sein Thema ist die Verteidigung, die Sicherheit. Kriegstüchtig, hat er mal gesagt, muss dieses Land werden. Das kam auch in der SPD nicht so gut an. Ich glaube, er hat etwas, was Olaf Scholz eben hat vermissen lassen. Und deswegen steht es auch so schlecht in den Umfragen um den Kanzler. Also neben der ganzen Koalition hat es Olaf Scholz nicht geschafft, empathisch zu kommunizieren. Und bei Boris Pistorius denkt man immer ein wenig, okay, der sagt ernste Sachen, aber ich glaube, er vermittelt, mit dem könnte man vielleicht doch ein Bier trinken gehen. Mhm. Oder der sagt es ehrlich. Und ich weiß, dass man in der Union durchaus befürchtet, dass die SPD noch mal einen Move macht, weil ein Boris Pistorius, so die Strategen in der Union, könnte vielleicht für einen Friedrich Merz, der ja auch nicht immer ganz so empathisch wirkt auf Menschen, sondern manchmal etwas von oben herab, eine Gefahr darstellen. Aber dass man jetzt in diesem kurzen Wahlkampf tatsächlich diesen Moment, diesen Move macht, ist für eine Partei sehr, sehr, sehr schwierig. Das müsste von Olaf Scholz ausgehen. Also wenn der sagt, Boris, du müsstest es machen, dann ginge das. Alle anderen Verwerfungen würden der SPD, glaube ich, nicht helfen gerade.
Die Frage stellt sich mir nicht, hat Boris Pistorius heute Abend im Bericht
aus Berlin gesagt. Er hat aber auch nicht gesagt, ich stehe nicht zur Verfügung.
Er hat nicht gesagt, er stehe nicht zur Verfügung. Deswegen müssen wir natürlich den Parteichef noch mal fragen, ob Sie denn das wohl ausschließen, dass Boris Pistorius noch mal nominiert werden könnte.
Also wir können jetzt uns über 20 verschiedene Wege dieser Frage nähern. Aber meine Antwort wird immer die gleiche bleiben. Wir wollen mit Olaf Scholz antreten. Da gibt es eine Klarheit, da gibt es auch kein Wackeln. Und jetzt ist es Aufgabe, gemeinsam in der Spitze der SPD diese Zahlen zu ändern, Vertrauen zurückzukämpfen, in diese Richtungsentscheidung zu gehen, die Polarisierung auch mit Friedrich Merz und der Union zu suchen. Da gibt es viele Themen, über die wir vielleicht heute Abend ja auch noch dann reden, wenn die Personalfragen geklärt sind. Darum geht es. Und insofern gibt es nichts anderes zu sagen, als ich in vielen, vielen Interviews in den letzten Tagen jetzt gesagt habe, ich stehe da zu Olaf Scholz und wir wollen mit ihm antreten.
Aber Sie räumen es nicht ab. Sie sagen nicht, der Verteidigungsminister ist ein toller Verteidigungsminister, aber er wird kein Kanzlerkandidat.
Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir, und da reden wir auch mit dem Bundeskanzler drüber, wo wir sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auch in die Parteivorstandssitzung, in die Präsidiumssitzung und in den Bundesparteitag zu gehen.
Wird es vielleicht am Wahlsiegtag, wie Sie es nennen, bei der Wahlsiegkonferenz am 30.11. stattfinden?
Das könnte ich ganz formal sagen, das ist kein beschlussfassendes Gremium. Insofern ist das da nicht möglich. Aber das ist ein wichtiger Tag für uns, weil wir da alle Bundestagskandidatinnen und Kandidaten zusammen haben. Ende November, die sind das erste Mal im Willy-Brandt-Haus. Der Termin war übrigens schon lange geplant, der passt jetzt ganz gut. Mhm. Aber natürlich wird da auch der Kanzlerkandidat eine Rede halten.
Ich nähere mich noch einmal von einer anderen Seite und wir gucken uns ein Foto an.
Ja.
Vielleicht können wir das einmal sehen. Hier sehen wir nämlich zwei Männer gleich in ihrer Heimatstadt Osnabrück. Hier trägt sich Olaf Scholz gerade in das Goldene Buch der Stadt Osnabrück ein und Boris Pistorius trägt die güldene Amtsträgerkette. Können wir uns wohl darauf einigen, dass die SPD für die Kanzlerkandidatur 2025 den am besten geeigneten Juristen aus Osnabrück ins Rennen schickt?
In Osnabrück geboren. Meinen Sie?
Aus Osnabrück.
Es sind ja beide in Osnabrück geboren.
Genau, und Sie sind beide Juristen.
Kann ich hier mit völliger Überzeugung auch sagen, ja, der nächste Kanzler wird ein Niedersachse sein. Und,
und der ist auch Jurist.
Glauben Sie mal an das Comeback der SPD.
Ob das so stimmt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ob der nächste Kanzler, es kann sein, dass der Kandidat der SPD irgendwie aus Osnabrück kommt. Okay, aber ob
Sie
der nächste Kanzler, also was Sie jetzt hier gesagt haben, ist vor allem, was Sie sagen müssen. Ich meine, ich finde es echt toll, treu, loyal, völlig richtig, weil sonst müsste entweder Pistorius oder Sie müssten Kandidat oder sogar Saskia Esken, wer weiß. Ich verstehe das und respektiere das sehr, aber wie gesagt, der nächste Kanzler, das entscheiden die Wähler und Wähler. Und ich würde mal sagen, die Chancen für Friedrich Merz stehen im Moment jedenfalls ein klein bisschen besser als für Olaf
Scholz. Sie sitzen da auch sehr lässig und beobachten das und können das jetzt auch so schön sagen.
Liegt nur an dem Sessel.
Aber Obacht, Herr Söder.
Liegt nur an dem Sessel, Frau Merz.
Ich habe in der FAZ den Satz diese Woche gelesen. Die Union bewegt sich zwischen einem erwartbaren Sieg und einer unerwarteten Katastrophe. In Bayern sagt man, glaube ich, wenn irgendwas klar ist, die Wiese ist gemäht.
Gemalt, ja.
Ist die schon gemalt?
Nein, natürlich nicht. In dem Wahlkampf, da wird es sehr hart zugehen. Das zeigt sich ja schon in den letzten Tagen durch irgendwie Internetclips, die verschiedene Parteien machen. Nicht nur was bei euch, jetzt auch die Grüne Jugend hat es gemacht. Da wird es schon zur Sache gehen.
Falls Sie jetzt, das muss ich einmal sagen, falls Sie den Vorwurf von gestern Abend meinen mit den 100 Frauen, das ist mittlerweile komplett widerlegt, dass diese Kampagne nicht aus dem Willy Brandt-Haus, nicht von der SPD kommt. Und Fokus hat es mittlerweile auch gelöscht, um das einmal reinzuwerfen, falls irgendwie.
Okay, nein, ich glaube, wir sollten uns da alle wirklich versuchen, in den nächsten Wochen deswegen so besonders noch mal auf andere Dinge zu konzentrieren, auf die Sache, weil wir haben schon von links und rechts außen eine extreme Herausforderung für die Demokratie. Das heißt, erst einmal, dass zwei Parteien kandidieren mit Chancen auf den Bundestag, die direkte Kommunikation nach Moskau haben. Das muss man einfach mal sehen. Zwei Putin-Parteien treten im Grunde genommen an mit dem Ziel, unsere Demokratie zu destabilisieren. Also, glaube ich, vom Stil her, glaube ich, wird es nie ganz einfach sein, aber es wird ein harter Wahlkampf werden. Und es wird auch so eine, es geht jetzt auch so eine Diskussion los, naja, die Union gewinnt ja eh. Und es ist nur noch die Frage, wer mit wem. So wird von der einen Seite, ja, merkt man doch an den Angeboten, die von allen Seiten gemacht werden. FDP macht zum Teil auch die Grünen. Ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, dass wir nicht wieder in so eine Situation kommen mit gleich starken Partnern, die gar nicht zusammenpassen und am Ende sich, wie man in der Ampel gesehen hat, ewig lang rangelt, sondern wir brauchen, glaube ich, jetzt in Deutschland nicht nur einfach andere Personen. Wir brauchen eine andere Politik. Eine grundlegend andere Richtung, die stattfinden muss. Und deswegen wäre es für uns wichtig, wir kämpfen um jede Stimme, wir haben nichts zu verschenken, CDU, CSU, damit auch einen klaren Führungsanspruch zu haben, egal mit wem man dann regiert. Und das klare Ziel zu haben, etwas zu verändern in der Wirtschaft, in der Migration und auch in der äußeren Sicherheit, die zu stärken.
Sie haben ja in dieser Woche im Bundestag zum ersten Mal gesprochen. Waren Sie da ein bisschen nervös?
Nee, nervös nicht, aber ich war sehr interessiert. Also wenn man den Landtag...
So würde ich auch sagen.
Ja, doch, natürlich interessiert. Weil Friedrich Merz hatte mich gebeten, das muss ich ausdrücklich sagen, habe es auch gerne gemacht, um auch zu zeigen, dass da nicht wieder so, sind die vielleicht doch nicht so einig und so. Und war interessiert, wie ist es dann so? Ich fand, die AfD hat genauso reingebrüllt wie im Bayerischen Landtag.
Man konnte spüren, dass Sie vorbehaltlos hinter Friedrich Merz stehen. Aber viele Beobachter haben gesagt, der Markus Söder kann eigentlich sonst viel mehr Funken sprühen. Reden Sie nur leidenschaftlich, wenn Sie nicht für die Parteidisziplin, sondern für Markus Söder reden?
Nee, also denkst du, das ist ja was anderes als jetzt in Passau beim Aschermittwoch oder am Parteitag. Bundestag ist keine Parteitagsrede. Und wenn Sie jetzt mal so sehen, die Temperamentskurve, Olaf Scholz geredet bei mir, da komme ich schon, es war okay, glaube ich. Haben auch viele Beobachter anders gesehen und wurde auch ja millionenfach auch dann im Internet bewertet. Ich will nur eins sagen, ich habe da schon erstmal Respekt natürlich vor dem Ort und auch Respekt vor dem Tag. Denn das war ja nicht irgendeine Debatte, es war eine ganz besondere. Und die fand ich, muss angemessen sein. Und ich habe aus meiner Sicht das gesagt, was es zu sagen gilt. Klar gegen die AfD. Auch natürlich sagen wir, sehr deutlich bewertet, wie man das ganze Theater gesehen hat und was es Neues braucht. Und immer ein Bekenntnis dazu, das ist mir einfach wichtig zu sagen. Auch klar, dass wir einig sind, CDU, CSU. Da lassen wir auch keinen Spalt irgendwie rein, sondern wir wollen eine gemeinsame Unionsregierung stellen mit Friedrich Merz als Kanzler.
Und klar gegen Robert Habeck.
Das glaube ich, wird er gleich auch noch mal wiederholen. Aber da kommen wir gleich noch hin, Herr Söder.
Okay, aber dass das nicht verloren geht, weil das überzeugt mich nicht, auch was heute am Parteitag war.
Wir wollen jetzt mal über das Inhaltliche reden, und zwar über Wirtschaft. Wie viel Stillstand können wir uns in Deutschland leisten? Haben wir diese Sendung genannt? Das fragen wir unsere Gäste heute, denn bis wir eine neue Bundesregierung haben, können noch etliche Monate ins Land gehen. Und bis dahin bleiben Haufen von ungelöster Probleme liegen, ernsthafte und zum Teil existenzielle Probleme, wie uns beispielsweise ein Mann, ein Mittelständler, aus Brandenburg berichtet hat.
Markus Gläser hat 2020 einen Gartenbaubetrieb übernommen. In Manschnow, Brandenburg, produziert er Gemüse und Zierpflanzen. Hohe Energiekosten und eine schwache Konjunktur machen dem Betrieb zunehmend zu schaffen.
Aktuell sind Heizkosten das Thema Nummer eins. Also es sind Energiepreise um mehr als das 3-4-fache gestiegen. Und wir bauen von Mitte Januar bis Anfang November, Mitte November an, also geht die Saison. Entsprechend ist es auch die Zeit, wo beheizt wird.
Hinzu kommt die Inflation.
Wir haben jetzt eine allgemeine Preissteigerung bei unseren Produktmaterialien gehabt in den letzten 3-4 Jahren von 30%. Diese 30%, die wir an Mehrkosten haben, die können wir durch unseren Produktpreis nicht abdecken.
Die finanziellen Belastungen brachten das mittelständische Unternehmen an den Rand der Insolvenz, berichtet seine Frau, die ebenfalls im Betrieb tätig ist.
Was passiert mit uns? Was passiert mit unserem Haus, was noch nicht abbezahlt ist? Was passiert mit dem Betrieb? Was passiert mit den Arbeitskräften, die hier vor Ort sind? Also es hängen ja nicht nur wir dran, es hängen halt noch 30 andere Leute mit dran.
Neben den Energiekosten belastet das Unternehmen vor allem der gestiegene Mindestlohn.
Wenn ich jetzt Neueinstellungen mache, dann stelle ich die automatisch mit dem Mindestlohn ein, weil das ist so gesetzlich vorgesehen. So, jetzt habe ich aber keine Schere zwischen den Neuanfängern, die teilweise ungelernt sind, Und zwischen denjenigen, die jetzt hier schon 10, 20 Jahre in dem Betrieb arbeiten, die Handgriffe in- und auswendig kennen. Und das kann ich nicht ausgleichen.
Persönlich würde ich unseren Mitarbeitern auf alle Fälle mehr Gehalt zahlen. Mindestlohn muss man zahlen, die sind mit ein paar Cent drüber. Es ist eigentlich doof. Sie machen hier eine sehr gute und auch eine harte Arbeit und kriegen eigentlich relativ wenig Geld dafür.
Gläsers Betrieb steht exemplarisch für viele kleine und mittelständische Unternehmen. Denn sie leiden besonders unter der aktuellen Wirtschaftskrise.
Also es geht viel von unserer Arbeitszeit in Bürokratieaufgaben auf, wo ich sage, aber eigentlich sind wir nur Gärtner.
Also speziell zu den Energiekosten würde ich mir von der Regierung wünschen, dass das eine planbare Größe in Zukunft ist.
Für ihn wird die Frage immer drängender, wie lange er das noch schaffen kann, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern.
Herr Klingbeil, Herrn Gläser plagen vor allem die hohen Energiekosten. Was können Sie ihm versprechen, damit sich die Situation verbessert?
Das, was wir tun müssen, ist, die Energiekosten runterzudrücken. So, und ich sage hier aber auch, ich kann jetzt hier als Parteivorsitzender nichts versprechen, weil wir keine Mehrheit mehr haben. Aber das, woran ich appelliere, und da kann Herr Söder heute einschlagen, ist ja, dass wir nicht jetzt die Zeit abwarten, bis eine neue Regierung gebildet ist, sondern dass man jetzt in einem Konsens der demokratischen Parteien die Dinge anpackt, die wichtig sind für dieses Land. Und ich finde, dass die Frage, ob wir zum Beispiel über die Netzentgelte, wo ja durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil 5,5 Milliarden verloren gegangen sind, um die Preise für Energie zu senken, dass man das wieder auflädt und sagt, wir packen das Geld wieder in den Topf rein und machen Energiepreise damit wettbewerbsfähig. Das könnte man jetzt problemfrei lösen. Und ich will ja auch, das darf ich glaube ich sagen, Daniel Günther, der jetzt nicht SPD-Mitglied ist, hat einen Brief geschrieben, auch an die Parteivorsitzenden, und hat einen langen Vorschlag gemacht, auch mit Dingen, die er vorschlägt, die wir doch lösen sollten, um Wirtschaft zu stabilisieren. Und ich kann von uns nur sagen, wir sind dazu bereit. Und ich glaube, trotz Wahlkampf zu zeigen, dass wir mit CDU, CSU, FDP, Grünen und SPD in der Lage sind, in einem gemeinsamen Konsens sich um Menschen wie Herrn Gläser zu kümmern, Energiepreise zu drücken, Bürokratie abzubauen, auch die Frage von Fachkräften und Arbeitskräftemangel oder auch steuerliche Anreize für Unternehmen zu setzen. Warum wollen wir dann ein halbes Jahr warten und das nicht jetzt sofort machen im Sinne der Menschen in diesem Land?
Schlagen Sie ein.
Schauen Sie, über 3 Jahre hat die Ampel Zeit gehabt, Energiepreise Stück für Stück zu senken. Das haben Sie nicht geschafft.
Naja, also, ich will immer nur
Sie haben es gemacht mit das Bundesverfassungsgericht.
Ja, Gas- und Strompreisbremse.
Können auch nicht für alles was.
Nee, aber Sie können für die gesamte Energiepolitik was. Der Ausstieg aus der Kernenergie hat den Preis verteuert. Sie haben insgesamt aus meiner Sicht eine falsche Strategie gemacht in der gesamten Energiepolitik. Übrigens auch viel zu spät. Jetzt ist Herr Habeck, nicht natürlich die SPD, mit Kraftwerksersatz, Wasserstoffnetz viel zu spät. Übrigens alles nur auf den Norden konzentriert. Das industrielle Herz Deutschlands sitzt jedenfalls überwiegend im Süden. Man hat Automobil geschädigt massiv. Deswegen gehen Zuliefererjobs ohne Ende verloren. Der ständige Steigern des Mindestlohns jenseits von der gemeinsamen Empfehlung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern belastet mit Bürokratie. Sie hätten so unendlich viel machen können. Es gibt Dinge, die entscheiden wir gemeinsam mit, weil sie jetzt zeitkritisch sind, wie das Bundesverfassungsgericht, wo es auch eine klare Aufgabe gibt, es vor der Wahl zu machen. Aber sorry, wir sind nicht zum einen das Reserverat der Ampel, die jetzt da gescheitert ist. Und wir sind zum anderen, muss ich auch ehrlich sagen, muss es eine grundlegende Änderung geben. Nicht so ein bisschen herumdoktern an den Systemen, sondern eine grundlegende Veränderung. Dazu gehört auch massive Entbürokratisierung. Jede versprochene Entbürokratisierung hat bislang nicht stattgefunden. Auch Olaf Scholz beim Lieferkettengesetz. Wenn Sie das komplett aussetzen, wenn Sie bestimmte andere Gesetze nicht mehr machen, dann wird das alles gehen. Aber jetzt so Einzelpunkte rauszupicken, die Netzentgelte kann eine Überlegung sein, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wenn, dann muss es ein anderer Energieentwurf sein. Sonst wird es nicht funktionieren. Wir können jetzt nicht wieder nur ein bisschen an den Symptomen arbeiten. Es braucht eine andere Politik in Deutschland. Und die andere Politik braucht eine neue Mehrheit.
Netzentgelte ist das eine. Das andere ist der Abbau der kalten Progression, wofür Sie ja eigentlich grundsätzlich auch sind. Und Sie könnten dafür sorgen, bei jedem Aufschlag auch immer, den Sie hinterher, sollten Sie an die Regierung kommen, dann auch noch machen werden.
Die kalte Progression ist nicht isoliert, Frau Mioska.
Naja, das ist der Unterschied. Richtig, aber Sie könnten,
ist ein Gesetz, wo
Sie könnten trotzdem dafür sorgen, dass die Leute schneller wieder mehr im Portemonnaie haben.
Also erstens einmal ist es
erklären
so,
Sie doch mal, warum Sie das jetzt nicht wollen.
Ja klar, also dieses Gesetz, um das es jetzt geht, ist ein sehr großes Gesetz. Mit auch völlig Änderung von Steuerklassen, zum Teil zu Lasten von Ehepaaren beispielsweise. Wir halten es für einen grundlegenden Fehler. Wir können nicht ein Gesetz beschließen, wo ein Teil vielleicht okay ist. Der große Teil geht nicht. Das kann nicht isoliert gemacht werden. Die kalte Progression kann innerhalb kürzester Zeit nachgeholt werden. ist überhaupt nicht das Thema. Aber dazu brauchen wir auch eine grundlegende Steuerreform mit niedrigen Steuern, beispielsweise für Mittelstandunternehmen, mit einer Rücknahme der Belastung, der einseitigen Belastung der Gastronomie, mit einer Rücknahme der einseitigen Belastung der Landwirtschaft damals, war ein schwerer Fehler. Und diese Dinge auch Stromsteuern runtersetzen. Also wenn, dann eine richtige Steuerreform zu machen, mit einschließlich der kalten Progression. Aber dieses Spielchen, so wir haben jetzt das alles nicht geschafft, wir haben da keine Mehrheit bei uns gehabt und jetzt ist es der große Ort der Demokratie,
ich glaube, das überzeugt nicht. Das ist gar kein Einzelspielchen, sondern eigentlich ist doch das, was Herr Klingbeil Ihnen anbietet, die Aussetzung der Schuldenbremse, die nur möglich ist mit einer Zweidrittelmehrheit, von der man nicht weiß, ob es sie nach dem Wahltermin überhaupt noch geht in der Mitte der demokratischen Parteien. Also ich glaube, die Idee ist ja eine
ist
größere.
Ist die Idee jetzt eine Schuldenbremse auszusetzen? Das hat er jetzt, glaube ich,
nicht. Es geht um Investitionen.
Ein kraftvolles Paket für die Wirtschaft, was man auch ohne die Änderung der Schuldenbremse machen könnte. Das sehe ich schon, dass das im Haushalt gerade möglich war. Die Schuldenbremse ist natürlich ein weiteres Thema, wo ich ja auch dahinter dankbar bin, dass Herr Merz jetzt die Woche sich geöffnet hat und mal hat durchblicken lassen, dass er auch diese Veränderung will. Aber hier gerade ging es jetzt wirklich um ein Angebot. Ich will es noch mal sagen, beim Thema Wirtschaft etwas zu machen. Ich glaube nicht, dass Unternehmen wie die von Gläser, aber vor allem auch die großen Industrieunternehmen, die es in Bayern ja auch zahlreich gibt, die können jetzt nicht.
Überwiegend, ja.
Und wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis eine nächste Regierung da ist. Und so lange zu warten, ich halte das für einen großen Fehler. Und ich finde auch, Herr Söder, da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, wir machen jetzt ein paar Dinge gemeinsam. Ich glaube, es wäre ein starkes Signal, ich will es nochmal betonen, für die Menschen
ja, im Land,
wenn man zeigt, wir kriegen Dinge gemeinsam hin, obwohl wir im Wahlkampf sind. Aber das ist gut
für uns. Aber nicht Einzelding. Also die Union sagt ja,
aber sagen okay, Sie auch gerne, was
ja, nein,
Sie damit reinpacken.
Die Union,
das ist ja, kein Problem.
Da wird im Parlament drüber geredet. Bin ich Mitglied des Bundestags, also muss im Bundestag die Abgeordneten entscheiden, die Fraktion entscheiden. Aber es braucht grundlegende Veränderungen. Nicht wieder, wir haben im Frühjahr unter großem Druck das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Erinnern Sie noch? Das ändert jetzt alles. Das war der große Wurf. Da müsst ihr zuschauen. Viele bedenken. Nichts hat es gebracht. Es ist noch deutlich schlechter geworden. Es wird nicht mehr reichen, mit Pflastern in unserer Wirtschaft zu versuchen zu helfen. Es braucht dringend stärkere Dosis, andere Medikamente. Im Grunde genommen nicht Antibiotika, sonst wird es echt schwierig. Wenn Sie mal sehen, welche Arbeitsplätze gerade verloren gehen. Wenn wir im Automobilbereich sehen, ist ja in Ihrem Heimatland ganz extrem der Fall sogar. Zulieferer sind, chemische Industrie, Maschinenbau. Wir haben eine solche Herausforderung. Wir müssen, ich habe nichts dagegen, dass wir über Einzelteils reden. Aber
dann
lass mich doch kurz sagen, nein. Es fehlt an der grundsätzlichen Ausrichtung. Habeck hat über die Jahre, wie Herr Scholz zusammen, Milliardenbeträge zur Verfügung gestellt für einzelne ausländische Firmen. Zum Beispiel sollte Intel sein. Dieses Geld wäre für Mittelstand, für Handwerk, für Familienbetriebe.
Die sind ja nicht gekommen. Gewesen.
Das Geld gibt es ja. Ja, aber das war doch ein Flop. Frau Witzmann, es war ein totaler Flop, die Strategie.
Ich glaube, hier
kommt in
Sachsen-Anhalt anders.
Na, also, können wir mal die Zuschauer mitnehmen?
Bitte. Man hat, mache ich wirklich gern. Man hat eine Wirtschaftspolitik gemacht, ohne ökonomische Prinzipien. Robert Habeck speziell hat ein Modell einer Art gelenkten Wirtschaftsidee. Das hat nicht funktioniert, es ist gescheitert. Und das Ergebnis ist jetzt, dass gerade der Mittelstand, wir haben einige Betriebe gesehen, riesige Probleme hat. Und wenn Sie mal alle Mittelstandsbetriebe fragen, werden die das alle das Gleiche sagen. Also, es braucht eine andere Wirtschaftspolitik und einen anderen deutschen Wirtschaftspolitik.
Es hängt viel an der Schuldenbremse, worüber wir gleich ausführlich reden wollen. Ich will aber noch eins aus dem Film gerne noch mal aufnehmen.
Wieso hängt es jetzt an der Schuldenbremse?
Nein, auch viele Ideen, die Sie haben, hängen an der Schuldenbremse und an Investitionen.
Glauben Sie nicht, dass man anders zum Beispiel im Haushalt...
Da können Sie jetzt noch nichts zu sagen.
Weil darf ich nichts sagen?
Ich möchte jetzt noch eine Frage stellen zu dem Film. Weil wir haben von Herrn Gläser gelernt, dass er große Probleme hat mit dem Mindestlohn. Dass er die Hilfsarbeiter mit Mindestlohn bezahlen muss und dass er die Facharbeiter genauso bezahlen muss, weil er das Geld nicht weiter an die Kunden geben kann. Und jetzt kommen Sie und sagen, Sie möchten den Mindestlohn noch auf 15 Euro erhöhen. Mhm. Wie wollen Sie ihm das klar machen?
Seine Frau war das, glaube ich, die in dem Beitrag ja auch zu sehen war, die auch sehr deutlich gesagt hat, sie will, dass die Menschen gut verdienen, die arbeiten. So, und ich meine, wir haben über Inflation gerade geredet. Das Leben ist teurer geworden für die Menschen. Und ich bin mir sicher, dass Herr Söder noch mindestens 20 Mal Bürgergeld heute Abend sagen wird. Und das ist doch die Debatte.
Ich durfte es noch nicht. Ich hätte
es gerade gemacht. Nein, aber das ist ja die Debatte, die ich von der Union immer höre. Dass mit dem und genau darum geht es doch. Dass Menschen, die fleißig sind, die arbeiten, dass die so viel Geld in der Tasche haben, dass die davon halbwegs vernünftig über die Runden kommen. 15 Euro ist ja kein gutes Leben, aber dass man halbwegs über die Runden kommt, dass man den Kindern mal was kaufen kann und sich was leisten kann.
Aber aus Unternehmenssicht
ist das natürlich keine gute Idee. Ich wollte das gerade sagen. Ich habe am Freitag mit einer Dame aus meinem Wahlkreis telefoniert, die einen Buchladen hat und die mich genau damit konfrontiert hat und gesagt hat, 15 Euro, das ist echt eine Herausforderung für mich. Aber wenn man mit der dann mal spricht, dann sind die Herausforderungen, die will ja auch, dass ihre Leute gut verdienen, aber die Herausforderungen sind Bürokratie, Energiepreise, sind, da kann Herr Söder mal mit Frau von der Leyen auch in Brüssel reden, das alles, was aus Brüssel kommt mit Bürokratie, also da gibt es ja wahnsinnig viel, wie man auch dafür sorgen kann, dass diese Unternehmen anders wirtschaften können. Und ich glaube, dass Wirtschaft viel stärker in den Fokus rücken muss und dass das das große Thema der nächsten Legislatur wird. Da sind wir beide uns vielleicht sogar einig. Aber es darf doch nicht sein, dass Menschen, die fleißig sind und die arbeiten, dass die am Ende nicht genug Geld haben, über den Monat zu kommen. Und deswegen finde ich es richtig, in Zeiten von Inflation und wo das Leben teurer geworden ist, dass die Löhne für die Menschen auch steigen. Also, und das fängt mit dem Mindestlohn an. Das geht über Tarifbindung weiter, über alle anderen Löhne. Wer fleißig ist und wer arbeitet, der soll auch vernünftig Geld
haben. Da bleiben Sie aber eine Wirtschaft, die das tragen kann.
Aber das Ganze wird ja nur gemacht in erster Linie aus schlechtem Gewissen wegen dem Bürgergeld, weil es so ist. Also wenn Sie mal anschauen,
mit dem, um die Menschen, ja, die arbeiten.
Ich wusste, dass Sie dann sofort
da vermengen Sie aber hier. Zwei Sachen, die
nicht
zusammengehören.
Also schauen Sie, wenn Sie sehen, beim Bürgergeld, jemand mit zwei Kindern bekommt am Ende mehr brutto dann durchschnittlich als ein Bürokaufmann, Busfahrer, eine Arzthelferin beispielsweise oder Bäcker. Und es ist einfach in Deutschland falsch. Das ist auch, glaube ich, übrigens auch parteitaktisch bei der SPD ein großer Fehler. Viele Arbeitnehmer laufen euch davon, weil sie es für völlig ungerecht halten, dass Menschen, die nicht arbeiten, eben am Ende fast genauso viel bekommen oder zum Teil mehr als Leute, die arbeiten. Und es ist auch so, das darf man einfach sagen, es haben aber auch einen Fehler, viele aus der Ukraine einzubeziehen, Leute, die noch nie einbezahlt haben in eine deutsche Sozialkasse, quasi gleich zu beteiligen. Das sind Fehler. Die Bundesagentur hat gemeldet, dass über 50% Bürgergeldbezieher eben nicht deutsche Staatsbürger sind. Das ist zu teuer.
Wie möchten Sie mit den Ukrainern
umgehen? Lassen Sie mich doch kurz ausreden. Zu teuer, zu viel. Und ehrlicherweise auch die Falschheit. Wir haben damals dagegen gestimmt, dass die Ukraine dabei ist. Die Ukrainer können arbeiten, machen hervorragend gute Ausbildung. Das Bürgergeld gibt einen Anreiz, im Zweifelsfall nicht zu arbeiten.
Dann sagen Sie uns doch einmal, was Sie ändern wollen am Bürgergeld.
Das ist wirklich jetzt ein zentraler Punkt, in dem
was wollen Sie ändern am Bürgergeld?
Entschuldigung, wir haben es ja vorhin zusammen beschlossen.
In der ein Großteil der Deutschen, ein ganz großer Teil der Deutschen und auch der Zuschauer draußen, sagt, es geht nicht mehr so weiter. Wir werden es grundsätzlich ändern. Niedriger, andere Sanktionsmechanismen und viele, die jetzt drin
wirklich
sind, beispielsweise.
Niedriger?
Ja, das kann man so nicht leisten. Sonst müsste man tatsächlich in massiver Form den Mindestlohn anheben und der macht die Wirtschaft in der jetzigen Situation
völlig. Wie hoch soll das denn sein in Ihren Augen?
Da lege ich mich jetzt nicht fest. Das müssen auch die Experten dann beraten dazu. Aber so wie jetzt kann es jetzt sein, dass wir am Ende im Gesamtbetrag mit dem Bürgergeld, was das kostet, steigt enorm. In Bereiche reingehen wie der Verteidigungshaushalt. Ist völlig absurd, was Deutschland sich an der Stelle hat. Und ich halte es für sozial ungerecht. Leistung muss sich im Land lohnen. Und das Bürgergeld ist genau das Gegenteil
davon. Aber darf ich einmal fragen, ob das heißt, unter das per Gericht festgelegte Existenzminimum zu gehen? Ist das der Vorschlag der Union?
Es würde auf jeden Fall helfen, wenn Sie zum Beispiel die gesamte Ukraine die Chance geben zu arbeiten.
Das würde wiederum Sie als Land belasten, denn dann sind das Asylbewerberleistungen, die auf die Länderhaushalte.
Ich glaube, dass die Menschen da gern arbeiten würden. Und ich glaube, dass wir einen Anreiz setzen müssen. Wir haben ja nach wie vor die Situation, dass wir in bestimmten Bereichen auch noch viele Menschen suchen, die Arbeit.
Ich glaube nur, dass das Thema Bürgergeld, dass das ein Reizthema ist. Völlig klar. Das hat also auch die Ampel bitter erfahren. Und da haben Sie sicher die Gefühlslage von vielen Menschen aufgegriffen. Ich glaube nur auch, wenn man die Union jetzt fragt, hey, was ist denn euer 100-Punkte-Plan? Wie wollt ihr es denn machen? Die Ampel hat es vergeigt, was macht ihr? Dann kommt da vor allem zur Zeit, wir müssen die Sachen der Ampel rückabwickeln. Und das Bürgergeld rückabzuwickeln, da fließen nicht sofort Milliarden. Und wahrscheinlich haben sie juristische Probleme. Das heißt, das muss man wasserfest machen, das muss man wasserdicht machen, wenn man es machen will. Und die Probleme sind ja jetzt da. Es gibt keinen Haushalt. Also wo würde die Union das Geld hernehmen, um die Wirtschaftshilfen, die ja auch Sie wollen, gerade zu bezahlen? Und die Frage, glaube ich, wird in den Unionsländern gerade schon mit einem kleinen Lächeln und Blinken auf die Schuldenbremse
merken gesehen. Merken Sie sich Ihre Antwort?
Schon
denn
wieder,
wir wollen einmal, bitte noch mal, weil wir wollen einmal gucken, was Friedrich Merz jüngst zur Schuldenbremse gesagt hat. Wir erinnern uns. Union und FDP möchten nicht ran an die Schuldenbremse, während die SPD und die Grünen sagen, nee, angesichts von Wirtschaftskrise und Zeitenwende müssen wir neue Schulden aufmachen. Also, Friedrich Merz sagt eigentlich nein, es wird nicht an ihr gerüttelt, aber auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung hat er ein bisschen was anderes gesagt.
Selbstverständlich kann man das reformieren. Die Frage ist, wozu? Mit welchem Zweck? Was ist das Ergebnis einer solchen Reform? Ist das Ergebnis, dass wir noch mehr Geld ausgeben für Konsum und Sozialpolitik? Dann ist die Antwort nein. Ist das Ergebnis, es ist wichtig für Investitionen, es ist wichtig für Fortschritt, es ist wichtig für die Lebensgrundlage unserer Kinder? Dann kann die Antwort eine andere sein.
Verstehen Sie das jetzt auch so, Friedrich Merz, will die Schuldenbremse reformieren?
Also ich glaube, da wurde schon ihm auch viel hineininterpretiert. Aber was er auf jeden Fall getan hat, ist es nicht kategorisch abzulehnen, sondern er hat sich offen gezeigt. Interessant ist ja, dass auch die Wirtschaftsweisen in diesen Tagen so ähnlich argumentieren wie er jetzt. Nämlich, man kann die Schuldenbremse durchaus öffnen, aber eben nicht für Konsumausgaben, sondern für Investitionen. Und ein wenig, also der Generalsekretär der CDU ist ja sofort hinterher gesprungen und hat das dementiert, gesagt, nein, wir rütteln nicht an der Schuldenbremse, weil das natürlich ein Kernanliegen der Union immer war. Und damit ist Friedrich Merz auch lange durchs Land gegangen. Aber die Idee, dass man vielleicht doch jetzt in einer anderen Situation ist, wenn man denn dann eine Wahl gewinnt und den Kanzler stellt und die Probleme des Landes bekommt, glaube ich, lässt auch ihn schon ein wenig überlegen. Und die Ministerpräsidenten, Hendrik Wüst in NRW, Daniel Günther, Sie haben ihn genannt, in Schleswig-Holstein, die haben ja schon immer mal erwähnt, dass die Länder, die noch schärfere Schuldenregeln haben als der Bund, damit nicht so ganz zurechtkommen.
Da geht es natürlich um die Öffnungsklausel der Länder, weil die dürfen nach der Schuldenbremse keine neuen Schulden aufnehmen. Aber Friedrich Merz hat es größer gemeint. Und Rainer Haseloff hat applaudiert, Ihr Kollege aus Sachsen-Anhalt. Sie auch?
Nein, aber ich sehe das auch eher, dass es so ein bisschen überinterpretiert ist. Aber der Grundsatz geht zunächst mal. Erstmal muss ein Staat mit Rekordsteuereinnahmen, wie wir sie ja lange hatten, und dem höchsten Etat ever, muss man erstmal schauen, ob die richtigen Prioritäten richtig gesetzt sind. Das gilt für auch sowas wie das völlig verunglückte Heizgesetz, das gilt das Bürgergeld und andere Dinge. Erstens. Zweitens ist tatsächlich der Bereich der Reformen, die die Länder beschwert. Die Länder, auch die genannten Ministerpräsidenten, wollen einfach nur die Waffengleichheit mit dem Bund. Ich meine, der Bund hat jetzt die letzten zwei Jahre Schulden gemacht. Ich glaube, über 50 Milliarden Euro Schulden gemacht oder geplant, Schulden zu machen. Ich mache Ihnen jetzt keinen Vorwurf zunächst mal, dass es ein Krieg ist, aber ich mache Ihnen Vorwurf, dass Sie an der falschen Stelle Geld ausgeben. Für Bürgergeld und für Heizgesetz. So. Und deswegen nochmal zurück. Und die Länder haben das Problem, dass sie das nicht können. So. Und es müsste zumindest fair sein. Da habe ich Verständnis für. Und das Dritte, sage ich jetzt mal aus Sicht eines bayerischen Ministerpräsidenten, wir haben eine Investitionsquote auch in diesen schweren Zeiten trotz Steuerrückgang von 15%. Also NRW hat 10 ungefähr, Baden-Württemberg 10. Das ist die höchste mit unter den Flächenländern. Ich zahle aber gleichzeitig 9 Milliarden Länder Finanzausgleich, über 60%. Mittlerweile hat Bayern über 117 Milliarden einbezahlt und 3,4 in der Geschichte bekommen. Also ich sage für mich jetzt und auch als CSU-Vorsitzender, ich bin bereit, über diese Dinge dann zu reden, wenn wir auch eine Lösung für den Länderfinanzausgleich bekommen. Denn ich will keine Schulden aufnehmen. Ich würde nur das Geld, das die Bayern und Bayern erarbeiten, dass das auch mehr, nicht völlig abschaffen, logischerweise, aber mehr in Bayern bleiben.
Kommen Sie denn da zusammen?
Also das mit dem Länderfinanzausgleich muss Herr Söder mir noch mal in Ruhe erklären. Das sehe ich jetzt so ein bisschen als abbiegen, damit man die eigentliche Frage nicht beantworten muss.
60%.
Aber ich sage Ihnen mal, Herr Söder,
Niedersachsen kriegt unendlich Geld von uns.
Jeder im politischen
Berlin. Wir werden immer nur geschimpft dafür.
Jeder im politischen Berlin weiß, dass falls Herr Merz mal Verantwortung übernehmen sollte, es 5 Minuten dauert, bis er das mit der Schuldenbremse fallen lässt, die Position. Und ich sage Ihnen jetzt auch, Herr Söder, Heizgesetz, Bürgergeld, das sind ja immer die gleichen Punkte, die Sie ansprechen. Aber wie viel Geld soll denn da gespart werden? Ich meine, das müssten Sie auch mal benennen. Wir haben ab 2028 eine Lücke, wenn wir die 2% bei der Bundeswehr erreichen wollen. Und ich hoffe, da sind wir uns einig, dass wir nicht nachlassen dürfen bei Investitionen in Sicherheit von 30 Milliarden. Wir reden davon, dass Deutschland ein Industriestaat bleiben soll in einem Wettkampf mit China, mit Indien, mit den USA, wo Milliarden reingepumpt werden und wir Infrastruktur. So, und mir geht es ja gar nicht darum, dass ich sage für Konsum oder Sozialstaat, wie Herr Merz es auf der Bühne gesagt hat, sondern es geht um Investitionen in Infrastruktur. Es geht um Frage, wie stärken wir die Wirtschaft? Es geht um Sicherheit und ich finde, es geht auch um Bildung. In diese Bereiche muss massiv investiert werden, die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und deswegen finde ich, haben wir überhaupt nichts als Land davon, wenn wir uns in 10, 15 Jahren auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben uns an die Schuldenbremse gehalten. Und aber die Infrastruktur, die Schulen, die Bundeswehr, nichts funktioniert.
Aber es gibt ein Etat von 477 Milliarden Euro
aber die Zeit,
an Steuergeldern, die man ja auch verteilen könnte dafür.
So groß wie lange nicht.
Ja, aber so ganz
klar benannt werden, auch an welchen Stellen. Die Vorschläge Vorschläge, die Herr Söder macht, beim Bürgergeld einzusparen, was die Ukraine und Ukrainer mit all den Konsequenzen, die es hätte, und ich sehe das genau, wie Sie es gesagt haben, was es für die Länder bedeuten würde, da reden wir von 2-3 Milliarden. Aber der Investitionsbedarf bei der Bundeswehr ab 28, der liegt bei 30 Milliarden. Und ich verstehe natürlich, dass in einer Talkshow oder auf dem Marktplatz das mit Bürgergeld und Heizungsgesetz funktioniert. Aber falls die Union Verantwortung trägt, muss man ja auch sagen, wo sollen denn die 30 Milliarden herkommen? Und da brauchen wir doch eine ernsthafte Debatte darüber, wie man diese Summen zusammenbringt. Ein Investitionsbedarf, der lange nicht so groß war in diesem Land und der lange Jahre so groß bleiben wird. Das sagen übrigens alle führenden Ökonomen mittlerweile in diesem Land. Wir brauchen das und die Wirtschaftsweisen haben es ja auch gesagt.
Die Fördersummen für das Heizungsgesetz, also für Leute, die ihre Heizung umtauschen, liegt in diesem Jahr, glaube ich, bei 1,5 bis 2 Milliarden. Und beim Bürgergeld kommt auch nicht so viel rum. Sie wollen doch nicht ernsthaft sagen, dass in Zeiten dieser Wirtschaftskrise und auch der Zeitenwende hat das die Union schon verstanden, wenn Herr Merz Kanzler wird, dass Donald Trump kommt und sagt, ihr investiert bitte viel mehr in eure Verteidigung, ihr kümmert euch womöglich ganz alleine um die Ukraine. Das kann man ja eigentlich nicht mit ein bisschen Bürgergeld und Heizgeld abwickeln kommen, oder wie stellen Sie sich das vor?
Ja, das Bürgergeld kommt mittlerweile im Etat ungefähr an das dran, was wir in der Verteidigung ausgeben. Also durch die Steigerungen, da wird ständig neues Geld nachgelegt. Da ist jetzt auch der Vorschlag gewesen, noch einmal Milliarden draufzulegen. Also das ist ein Fass ohne Boden, anders kann man es gar nicht sagen. Deswegen muss das natürlich geändert werden. Das Erste. Das Zweite, wir haben ein Sondervermögen damals mitbeschlossen zur Bundeswehr. So zäh wie dieses Sondervermögen abfließt, ist selten was abgeflossen. Es dauert unendlich lange. Man tut sich unheimlich schwer zu erkennen, wo die wirkliche Verbesserung ist. Und Sie wissen genau, dass die 2% eigentlich von Anfang an das Ziel waren, sogar versprochen waren. Eine Trickserei hin und her.
Die werden jetzt erreicht durch jetzt das 100 Milliarden.
Jetzt endlich, ja. Und eigentlich sollte das ja, war das Versprechen für die Verfassungsänderung war, die 2% sind unabhängig von dem Sondervermögen, weil wir natürlich den Bedarf an der Stelle sehen. Und deswegen, das stimmt vorne und hinten aus meiner Hinsicht nicht. Was das Thema weitere Investitionen betrifft, ich glaube, dass wir uns, ich bin da immer offen für alles, was Investieren betrifft. Ich habe selbst gesagt, was ich in meinem Haushalt, in Anführungsstrichen in Bayern mache, übrigens auch für Forschung und Technologie, auch da kürzt die Bundesregierung. Müssen wir mal sehen, die Ministerin ist jetzt nicht von ihrer Partei, sondern von der FDP. Da wird
die ist
gekürzt.
Nicht mehr Ministerin.
Ja, oder war Ministerin, okay. Aber die Bundesregierung hat als Ganzes beschlossen, das zu kürzen. Gibt übrigens sogar einen Beschluss, müssen wir überlegen, dass künftig Forschungsinstitute wie Fraunhofer oder Max Planck entweder nur in Kohleländer oder in neuen Länder kommen. Also das ist alles von vorne bis hinten nicht stimmig.
Der Süden vergisst nicht, haben Sie mal gesagt.
Ich glaube, das können Sie sich darauf verlassen. Aber auch noch das mit dem Auto nochmal. Das ist mir wirklich mal ein Anliegen zu sagen. Robert Habeck streicht über Nacht die Prämie für E-Autos. Der Markt bricht radikal zusammen. Und jetzt wundert sich jeder, dass Chinesen in die Lücke stoßen. Wir machen es uns auch wirklich selber im Land schwer. Solche Dinge gehen einfach nicht, müssen sich ändern. Ich glaube, wir sind sogar einer Meinung, dass wir eine Förderung dafür brauchen.
Eine Förderung würde auch Geld kosten.
Jetzt muss ich einen Punkt machen, weil uns die Zeit wegläuft und ich beim Thema Stichwort Zeitenwende noch eine andere Frage habe, weil der Bundeskanzler diesen Freitag mit Putin telefoniert hat und der ukrainische Präsident darauf so scharf reagiert hat wie noch nie zuvor. Das gucken wir uns ganz kurz mal an.
Bundeskanzler Scholz hat mir gesagt, dass er Putin anrufen wird. Olafs Anruf öffnet meiner Meinung nach die Büchse der Pandora. Jetzt kann es weitere Gespräche, weitere Anrufe geben. Es sind nur viele Worte. Und das ist genau das, was Putin seit langem will. Es ist entscheidend für ihn, seine Isolation zu schwächen. Die Isolation Russlands und sich auf Verhandlungen einzulassen, gewöhnliche Verhandlungen, die zu nichts führen werden. So wie er es seit Jahrzehnten getan hat. Das hat Russland erlaubt, nichts an seiner Politik zu ändern, nichts Substanzielles zu tun. Und es hat letztlich zu diesem Krieg geführt.
Herr Klingbeil, verstehen Sie Selenskys Ärger?
Also ich habe großen Respekt vor Präsident Zelensky und ich weiß, in welcher schwierigen Situation er sich befindet. Und trotzdem will ich sagen, es ist richtig gewesen, dass Olaf Scholz dieses Telefonat geführt hat. Wir haben den Ausgang der US-Wahlen. Wir wissen, dass ab dem 20. Januar die Gespräche zwischen den USA und Russland sich intensivieren werden. Da deutet alles darauf hin. Und ich halte das für absolut richtig, dass auch Vertreter Europas und mit Olaf Scholz an der Spitze jetzt auch reden mit Putin. Und es geht ja, das will ich noch mal sagen, die Botschaft war ja sehr klar. unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter, egal wie das Wahlergebnis in den USA ist, egal was da jetzt passiert. Wir stehen weiter an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und deswegen halte ich das für absolut richtig, dass ein solches Telefonat geführt wurde.
Der letzte Europäer, der sich da eingemischt hat und sich Putin angenähert hat, war der Putin-Freund und Versteher Viktor Orban aus Ungarn. Und eigentlich hatten sich die ukrainischen Verbündeten darauf geeinigt, Putin noch zu isolieren, bis die Ukraine womöglich in einen Bereich der Stärke kommt, dass man Putin anders konfrontieren könnte. Ist das eine neue Strategie? Was soll dieses Gespräch gebracht haben?
Nochmal, ich habe es gerade gesagt, es wird, das ist meine Einschätzung und nicht nur meine, nach dem 20. Januar, wenn Donald Trump im Amt ist, eine Dynamik geben. Ich meine, Zelensky hat ja auch unmittelbar nach dieser Kritik auch diplomatische Bemühungen eingefordert und vorgeschlagen.
Aber es gibt zum Beispiel den polnischen Premier
und
Donald Tusk, der das auch scharf kritisiert.
Ja, das nehme ich auch alles zur Kenntnis. Trotzdem wussten ja unsere Verbündeten auch von diesen Gesprächen. Und nochmal, ich halte es für richtig, dass man mit Putin spricht, nicht um über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg zu entscheiden, sondern um klare Botschaften auch an Putin zu setzen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der G20-Gipfel stattfindet, das ist ja nicht so, dass Putin da isoliert wäre oder Russland da isoliert wäre. Wir sehen, wie Indien, wie Brasilien, wie andere Staaten dort stehen. Und es wird jetzt eine Dynamik entwickelt. Die Europäer werden auch in der Hauptverantwortung stehen, wie es weitergeht, wenn es zur Einigung kommt, wenn es dort zu Gesprächen kommt. Und ich möchte nicht, als jemand, der in Deutschland Verantwortung trägt, dass die Amerikaner und Russland über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch nicht über die Köpfe der Europäer hinweg entscheiden. Und deswegen halte ich das für absolut richtig, dass wir an dieser Stelle auch mitreden.
Ist das Wahlkampfstrategie?
Ich glaube, das ist Hoffen, oder insgesamt gibt es ja ein Hoffen auf ein Bewegen in der Ukraine, weil die Lage dort so schlimm wird. Und ich glaube, dass heute an diesem Abend, wo wir reden, gab es ja kurz vorher die Nachricht, dass die USA der Ukraine erlauben, sozusagen weitere Waffen zu benutzen, die weiter ins russische Territorium eindringen können, was Biden bisher ausgeschlossen hat. Und das war auch die Argumentation, warum Olaf Scholz die Taurus-Marschflugkörper nicht liefern möchte. Herr Merz hat vor 3 Wochen in einer Replik auf eine Regierungserklärung schon mal eine Regierungserklärung vorweggenommen, hat nämlich gesagt, er sei total dafür, dass man diese Taurus-Marschflugkörper liefert. Und das ist etwas, was im Wahlkampf wahrscheinlich doch eine Rolle spielen wird. Und das, was Olaf Scholz immer sagt, ist ja, wir haben Gründe, das nicht zu tun. Die Frage ist das so? Oder sagt er das auch, weil sein inneres Unbehagen so groß ist, dass er das nicht tun möchte? Und jetzt mit Putin zu sprechen, glaube ich, ist vernünftig. Der ist auf der internationalen Bühne, also der tritt auf. Also ihn sozusagen, wenn man die Möglichkeit hat, mit ihm zu sprechen, das hat Olaf Scholz ja auch am Anfang des Krieges versucht zu nutzen. Aber die Antwort von Putin heute Nacht mit den schlimmsten Angriffen auf die Ukraine, die Energieversorgung, ich glaube, dass das Thema Ukraine für uns im Wahlkampf noch mal eine andere Rolle spielen wird, weil wenn es so weitergeht, werden mehr Flüchtlinge kommen oder mehr Menschen sich aufmachen aus der Ukraine. Das wird noch mal die Debatte in Deutschland verändern.
Wie empfinden Sie das Telefonat?
Also ich glaube zunächst mal, will ihm nur das Beste unterstellen, dem Bundeskanzler, und dass ihn die Sache auch umtreibt. Aber jetzt mal auch ganz nüchtern gesprochen, ich glaube, dass niemand in Moskau jetzt eine solche Regierung noch ernst nimmt. Also Putin nimmt wohl, wenn überhaupt, nur Stärke wahr. Und Europa ist insgesamt im Moment nicht sehr stark. Das gilt für Frankreich, für viele andere Länder auch. Und der wird wenn ein Telefonat stattgefunden hat, da wird ja drüber schon spekuliert, war das überhaupt ein Telefonat? Hat es nicht gegeben? Gab es ja schon verschiedene auch Fake News möglicherweise? Ich glaube, dass das gar nichts bewirkt, ganz im Gegenteil. Das wird nicht ernst genommen. Man hat auch diesen Untergang der Ampel, nehme ich mal, eher mit Lachen quittiert. An dem Tag hat ja damals das russische Außenministerium hat irgendjemand Halleluja zur Wahl von Trump gesagt und es ist nicht dokumentiert.
Das sind Quellen, die wir heranziehen wollen.
Ich weiß nicht, ob das seriöse Quellen sind. Es ist das, was man empfindet und die Art und Weise. Frau Münstermann hat zu Recht darauf angesprochen, die Reaktion auf das Telefonat, nicht die Reaktion, aber die Handlung, die danach dann war, mit den schlimmsten Angriffen, zeigt es, dass es, glaube ich, wenig bringt. Was sich in der Tat, da stimme ich hinzu, und die ehrliche, knallharte Analyse ist, das wird in Washington entschieden. Alles. Also möglicherweise sogar, was unsere Verpflichtungen betrifft an der Stelle. Das könnte nämlich noch eine echte Herausforderung sein.
Aber wenn Washington aussteigt, was machen die Europäer?
Ich bin nicht sicher, ob das so ist, aber deswegen wäre es noch wichtiger, neben einem kleinen Telefonat mit Trump, wenn man es jetzt wirklich ernsthaft was lösen will, müsste man mit Trump reden. Nein, ich gebe zu, wenn man diese ganzen Kabinettslisten sieht, dann kann man wohl davon ausgehen, dass sich da manche Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, vielleicht völlig neu sortieren müssen. Das muss man ehrlich sagen. Ich persönlich habe übrigens da auch ein besseres Gefühl, verzeihen Sie, wenn ich das sage, wenn Friedrich Merz das übernimmt, weil ich glaube, dass er mit den Amerikanern das Problem nicht lösen kann, aber einen ganz anderen Zugang finden könnte. Und wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen, dass aber in Washington...
Warum würde Friedrich Merz einen ganz anderen Zugang finden? Weil die Beziehung zwischen Olaf Scholz und Joe Biden waren sehr, sehr gut zur neuen Regierung. Trump hat, glaube ich, keiner bisher...
Ja, nein, aber ich glaube einfach, dass vom Grundverständnis mit den Amerikanern das besser sein könnte. Wir werden sehen, ob es dann in der Realität so ist. Aber es besteht auch folgende Situation. Es könnte ja passieren, dass der Vorschlag von Trump, ob er so kommt, weiß ich nicht, aber man hat es gelesen, so ist mit Demarkationslinie, demilitarisierter Zone.
Das sind jetzt Spekulationen, aber was wir, glaube ich, festhalten müssen und was wir auch raushören, dass in der außenpolitischen Frage, im Umgang mit der Ukraine und mit Russland wahrscheinlich, und jetzt helfen Sie uns, Frau Münstermann, die Union möglicherweise besser mit Robert Habeck zusammenarbeiten würde und nur wirtschaftspolitisch mit der SPD.
Naja, da Herr Söder hier sitzt, für den kommen ja die Grünen nicht in Frage. Das haben Sie mehrfach gesagt.
Aber stopp, da muss ich mir ganz kurz was zeigen. Herr Söder hat da nämlich eine lustige Entwicklung hinter sich gebracht.
Es war einmal ein bayerischer Ministerpräsident der CSU mit einer kühnen politischen Vision. Ich glaube, dass Schwarz-Grün einen großen Reiz hätte, weil beide politischen Kräfte die ganz großen Fragen unserer Zeit im Blick haben, wie die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Schwarz-grüne Versöhnung? Diese zarte Blüte der Hoffnung scheint verdorrt.
Mit mir geht Schwarz-Grün nicht. Da kann sich ja jeder drauf verlassen.
Schwarz-Grün ist ein No-Go und die CSU wird das verhindern.
Wenn es jemand gibt, der das Gesicht der Krise ist, das Gesicht der Krise für die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands, dann ist es dieser Robert Habeck. Ich bleibe bei unserer Haltung. Ob er oder das, was bei den Grünen noch alles nachkommt, das wird ja immer linker, immer seltsamer und immer schlimmer. Die Grünen haben einen wichtigen Anspruch in der Zukunft, und zwar in der Opposition, liebe Freundinnen und Freunde. Da gehören Sie hin.
Alles gesagt.
Dann sitzt aber die nächste Regierungskoalition aus Ihrer Sicht ja schon am Tisch.
Genau.
Also erstmal wollte ich mal
sagen... Sie müssen sich bitte nicht nochmal über die Grünen herziehen. Ich würde jetzt ganz gerne wissen...
Ja, aber Sie haben doch jetzt das gerade zum Thema gemacht.
Ja, genau. Und das beweist ja nur, Sie haben ja alles ausgeschlossen. Selbstverständlich nicht mit der AfD, dann natürlich nicht mit dem BSW, mit der FDP nicht. Und die Grünen sind, glaube ich, wenn man ihnen richtig zuhört, auch ihre größten Feinde. Dann geht ja eigentlich nur die sogenannte Große Koalition.
Die Grünen sind keine Feinde, Frau
Aber sie sind Gegner. Ich nehme das
Feinde der Demokratie, sind die sitzen woanders. So. Okay.
Aber wirklich die Große Koalition, von der Robert Habeck heute gesagt hat, ich sage es Ihnen ganz genau, das war sehr schön beschrieben.
Das ist aber sehr wertend.
Der Stillstand und die Liebesaffäre mit dem Status quo. Das wollen Sie jetzt?
Also Robert Habeck kann wirklich gute, blumige Worte vielleicht finden und dann treuherzig in die Kamera. Ich habe heute gesehen, der treuherzig sagt da, ja, ich habe auch vielleicht ein paar kleine Fehler gemacht. Aber jetzt ist alles gut, jetzt weiß ich, wie es besser geht. Also ich gönne jedem, dass er da auch wieder antritt. Das ist ein gutes Recht und auch der Grünen. Ich glaube, dass die Grünen es nicht geschafft haben, die Regierungsfähigkeit nachzuweisen. Erstens. Zweitens. So schlimm war die GroKo übrigens nicht. Es wird immer heute narrativ gemacht. Wird die SPD übrigens bald wieder ganz anders sehen. Wird bald, wenn die neuen Mehrheiten sich sortieren und das mit dem Olaf Scholz doch irgendwie in die Hose geht, dann sagen, ja, aber es gibt ja doch Argumente für Verantwortung und so weiter. Ja. Und dann wird man feststellen, dass die Zeiten damals nicht so schlecht waren. Aber es ist noch ein großer Unterschied. Es sind auch andere Leute. Also mal nüchtern sehen. Olaf Scholz wird nach menschlichem Ermessen, wenn es zu einer solchen Zusammenarbeit käme, nicht mehr dabei sein. Und die Union ist heute auch eine andere als damals, wenn ich allein sehe, was zum Thema Migration sich verändert hat. Übrigens auch dann im Verhältnis CDU-CSU, ist auch einer der Gründe, warum wir sehr überzeugt für Friedrich Merz sind. Und ich glaube zum Beispiel für die SPD, aber das entscheidet die SPD, ist die Migrationsfrage und die Bürgergeldfrage
zwei Dinge, die dazu führen, dass sie an Substanz bei vielen kleinen Leuten, bei Arbeitnehmern verloren haben.
Es gibt noch 30 Sekunden. Es gibt noch 30 Sekunden, Herr Klingbeil, Sie können jetzt also Dinge Punkt diktieren, führe, weil er nein, sagt, es geht nur mit Ihnen.
Ich führe keine Koalitionsdebatten. Wir sind 3 Monate vor der Wahl und das haben wir schon häufig genug erlebt, was sich in 3 Monaten alles dreht. Ja. Und entscheidend tun am 23. Februar die Bürgerinnen und Bürger. Und ich kämpfe bis dahin und bin mir sicher, die SPD wird ein viel besseres Ergebnis einfahren, als das heute der Fall ist. Und dann, Herr Söder, Ihnen glaube ich das, will ich sagen. Aber wenn ich sehe, wie Friedrich Merz sich um die Grünen bemüht und wie Robert Habeck sich um die CDU bemüht, dann stellt sich bei Ihnen die Frage, wer ist da eigentlich der Chef und wer entscheidet. Das müssen Sie intern klären. Aber ich kämpfe dafür, dass die SPD weiter den Bundeskanzler stellt.
Aber ohne mich gibt es keine Regierung. Also ohne die CSU. Das muss man einfach wissen. Also, das ist halt nochmal so. Ja.
Hat Friedrich Merz sich ja sehr gerne gehört gerade.
Genau. Wir werden das weiter beobachten und schalten. Jesse, entschuldige die Verspätung. So. Flug zu den Tagesthemen. Was habt ihr vor?
Ja, US-Präsident Biden soll nach langen Bitten von Volodymyr Zelensky der Ukraine erlaubt haben, amerikanische Waffen mit großer Reichweite auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen. Das berichten mehrere Medien. Ja, und mehr dazu gleich in den Tagesthemen.
Sind wir gespannt drauf. Danke, Jesse Wellmer. Danke an die Runde für die lebhafte Diskussion. Danke für Ihr Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.